Ja, einige haben mich heute Morgen schon gefragt, ob ich denn wieder gesund wäre, ob es mir wieder gut ging. Bei mir ist ja immer so, wenn es auf die Stimme schlägt, dann ist die Stimme 2 Tage weg und das war halt am vergangenen Wochenende so. Und ja, war ganz, ganz witzig. Am Samstag hatte ich dann noch eine Trauung. Elfi, wie war's? Lustig. Ja, weil dann kriege ich so eine ganz piepsige, hohe Stimme und so. Und so eine Trauung kann man irgendwie absagen. Und ich war froh, dass das noch irgendwie, irgendwie dann gepasst hat und das noch ging. Aber hatte dann vorsichtshalber vorher schon mal den Daniel gefragt, ob er das dann machen könnte. Und also vielen Dank dafür. Da liegt irgendwie, ist das nachher? Nee, ist nicht für die Kollekte, also von daher nicht so schlimm. Letzte Woche hätten wir ein Thema gehabt, das uns auch hingeleitet hätte, so von Ostern her kommt, hin zu dem, was am Pfingsten ist. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ein Vers, der in den synoptischen Evangelium, also bei Matthäus, Markus und Lukas überall vorkommt und von daher auch eine wichtige Bedeutung hat. Und das werde ich dann jetzt irgendwann mal gucken, wo ich dann über dieses Thema rede, weil da ist schon genau beschrieben, was das eigentlich meint, auch dann in der Nachfolge zu sein, also Jesus, ein Jünger Jesu zu sein. Und das klingt ja schon ein bisschen herausfordernd, dieses Kreuz auf sich zu nehmen. Aber dazu später mehr. Heute sind wir ja an Pfingsten. Wir haben ja gerade den Text aus der Apostelgeschichte gehört, wie der Heilige Geist über die Menschen kam, über alles Fleisch, über die Gemeinde eben ausgegossen wurde und dadurch etwas Neues in diese Welt hineingekommen ist. Der Apostel Paulus, der nimmt dieses Thema ja auch auf, wenn er an die Epheser schreibt. Der Epheserbrief, das ist ja so der Gemeindebrief, also wo es so um das Leben in der Gemeinde geht. Dort nimmt er dann auch das auf, aber beschreibt dann eben, was das dann auch bedeutet. Und ich möchte uns diese Verse einfach mal kurz vorlesen aus Epheser 4. Und so schreibt er dann so, ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, und Langmut ertragt einer dem anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der ist über allen und durch alle und in allen. Herr Paulus, schreibt häufig ja so Verse, die muss man dann, oder so Texte, die muss man dann auch häufiger lesen, um dann dahinterher zu kommen. Wir werden uns am Donnerstag in der Bibelstunde auch noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Aber Paulus beschreibt eben hier und macht deutlich, dass es 2 Weisen gibt, auch zu leben. Und die eine Weise ist eben, so beschreibt die Bibel das auch immer wieder, die Weise dieser Welt, so wird das gesagt, und die Weise des Reiches Gottes. Man könnte auch sagen, die eine Weise ist die Weise nach dem Geist dieser Welt und die andere ist die Weise nach dem Geist Gottes. Und durch Pfingsten beschreibt die Bibel ja, und das ist ja das, wovon Gemeinde auch lebt, durch Pfingsten ist eben eine andere Möglichkeit durch einen anderen Geist in diese Welt hineingekommen. Und der Apostel Paulus, er mahnt dann und ermuntert dann auch hier die Epheser, wandelt, wie sich's gebührt, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist die Luther-Übersetzung. Die Einheitsübersetzung schreibt dann, ein Leben sollen wir führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Also das ist so nochmal die Unterscheidung, die Paulus eben macht und wo er auch sagt, es gibt diese eine Weise und es gibt diese andere Weise zu leben. Und das ist erstmal die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da hätten wir jetzt angeknüpft, auch am letzten Sonntag hätte er so stattgefunden wie geplant, eben mit wer mein Jünger sein will, der folge mir nach und nehme sein Kreuz auf sich. Diese andere Weise zu leben, von diesem Geist bestimmt zu sein, hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, eben dieses Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, wenn man Jünger Jesu sein will. Also sein Leben nicht eben an dem auszurichten, woran man sein Leben so ausrichtet, sondern zu fragen, Jesus, was sagst du denn über das Leben? Was sagst du denn über das Leben im 21. Jahrhundert? Jesus, was sagst du denn über die Krise, die wir jetzt da in der Ukraine haben? Jesus, was und danach zu fragen und dann die Antworten zu leben. Wie macht man das? Paulus benutzt hier drei Begriffe: Demut, Sanftmut und Langmut. Also in neueren Übersetzungen wird das dann mit Geduld übersetzt, aber Luther hat es früher eben Demut, Sanftmut und Langmut übersetzt. Es könnte damit zu tun haben, dass in allen drei Begriffen dieses Wort Mut vorkommt. Und da könnte man eben sagen, ja, wer in der Nachfolge leben will, der braucht diesen Mut und der muss sich dann eben zusammennehmen, nach diesem Mut zu leben und dann geht es fröhlich voran. Das kann man bei Demut, Sanftmut, Langmut so machen. Jetzt muss man nur wissen, dass die Verbindung, die wir mit diesem Wort Mut haben, dass, also Tapferkeit, dass das eigentlich erst so im 16. Jahrhundert entstanden ist. Früher war der Begriff Mut anders gefüllt. Wir kennen das noch so ein bisschen, wenn wir zum Beispiel über den Begriff mutwillig nachdenken. Also mutwillig hat ja nichts damit zu tun, dass ich tapfer irgendwie, nee, das passt ja nicht. Also Mut, bevor aus Mut eben Tapferkeit geworden ist, Mut bedeutete eigentlich eben etwas nachstreben, mit voller Leidenschaft und mit ganzem Einsatz versuchen, das zu erreichen. Und wenn Paulus eben diese drei Begriffe hier benutzt, die Luther so übersetzt hat, dann will er damit eben auch beschreiben, und deswegen hat Luther dann auch gesagt, eben Demut, Langmut, Sanftmut, will er damit beschreiben, dass das Dinge sind, nach denen wir streben sollen, denen wir nachrennen sollen. Das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann eben nicht einfach zu sagen, naja, Demut kommt in diesen Tagen nicht mehr an, irgendwie Sanftmut, naja, ich will doch nicht irgendwie als Schwächling vorkommen, oder Langmut, dann ich will doch nicht irgendwie als inkonsequent gelten. Luther hat diesen Begriff oder hat diese Begriffe eben genau so übersetzt, weil sich in diesen Begriffen etwas widerspiegelt. Demut zum Beispiel, diomuti sein. Das heißt eben nicht sich klein machen, das haben wir ja schon mal, sondern dienstwillig zu sein. Das ist die erste Aussage, die Paulus hier tätigt in diesem Brief an die Epheser, wenn es darum geht, der Berufung oder dem Ruf, den wir gehört haben, dem würdig zu leben. Das erste ist eben demütig zu sein, dienstwillig zu sein. Im Reich Gottes wird eben nicht geherrscht, sondern man dient. Das ist erstmal die erste Aussage, die der Apostel Paulus hier macht. Warum ist das so wichtig, auch gerade am Anfang? Weil wir das in dieser Welt eben genau anders kennen. Und Jesus übernimmt das ja an einer anderen Stelle oder berichtet darüber an einer anderen Stelle. In dieser Welt funktioniert das Leben anders. Da gibt eben welche, die herrschen und andere, die dienen. Ich war ja gestern auf dem Rammstein-Konzert und dann sieht man unterschiedliche T-Shirts. Und ein T-Shirt, was man immer sieht, ist: Manche führen, manche folgen. Und das ist dann eben so ein T-Shirt, was man trägt, um deutlich zu machen, ja, ich bin einer, der vorangeht. Also die Folgen, die hinterhergehen, das sind ja immer so die Schafe dann, ich bin der vorangeht. Ja, das ist das, wie diese Welt funktioniert dann auch zuallererst, dass manche führen und ich sage mal, die meisten folgen. Es gibt eben die herrschen und die dienen, die schieben wir dann ab in die Berufe für die Frauen und die nicht so gut bezahlt werden und. Weil dienen hat keinen hohen Stellenwert, hat kein hohes Ansehen. Im Reich Gottes, sagt der Apostel Paulus, und das lernen wir auch schon bei Jesus, und das bringt der Geist, der ausgegossen wurde über alles Fleisch, dann auch mit sich. Im Reich Gottes dient man und herrscht man nicht. Das ist ja das, was Jesus hat, das heute Morgen noch überlegt, wo es war, aber hat in dieser Woche eben nochmal dieses Bild, was ich dann immer benutze, dass es im Reich Gottes genauso eine Pyramide gibt. Es gibt auch eine Karriereleiter. Und als die Jünger Jesus mal gefragt haben, ja, wie kann das denn aussehen, dass ich irgendwie ganz oben ankomme, das wurde ein bisschen geistlich verbrämt, also der im Himmel ganz nah bei dir sitzt, hat Jesus gesagt, kein Problem. Auch wenn ihr euch darüber unterhaltet, wer der Größte im Himmelreich ist, überhaupt kein Problem, darf man machen, kein Thema. Nur sagt er, denkt dran, bei mir steht die Pyramide nicht so. Und wer nach oben kommt und weiter hochkommt, das ist der dann sagen kann, pass auf, du so und du so. Und das, was ich sage, ist Gesetz. Eddie, das ist ja leider in deiner Kirche noch so, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass sich das ändert. Nein, was im Reich Gottes eben ist, bei dieser Pyramide, dass sie umgedreht wird, dass sie auf dem Kopf steht. Und je weiter du nach oben kommst, desto mehr geht es bergab. Der im Reich Gottes vorankommen will, das ist der, der dienen wird, weil vom Geist Gottes beseelt ist das die Haltung, die wir haben. Von daher, wenn der Apostel Paulus sagt, wir sollen unserer Berufung würdig leben, ist das Erste eben dienstwillig sein, demütig sein. Also dann das auch im Blick zu haben. Und dann geht es ja weiter. Langmut. Oder Langmut kommt am Ende, erst kommt Sanftmut. Also sanftmütig sein. Sanftmütig sein hat eben, und das klingt schon so, wie es eigentlich auch gemeint ist, sanftmütig zu sein hat eben etwas damit zu tun. Ich nenne das jetzt mal so, wie man es dann auch, oder wie es dann auch pathologisch werden kann. Aber sanftmütig zu sein heißt, dem anderen gefallen zu wollen. Das ist das, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Dem anderen gefallen zu wollen. Dass der andere sagt, es ist gut, mit dir zu sein. Das, wie gesagt, das kann auch so ein bisschen pathologisch sein, wenn Leute immer nur danach fragen, wie muss ich sein, dass ich bei dir oder bei dir oder bei dir ankomme. Das ist nicht das, was Sanftmut am Ende meint. Sondern Sanftmut hat die Kraft, danach zu fragen, was ist das, was du brauchst, damit das Miteinander zwischen dir und mir dann auch funktionieren kann. Und nicht einfach zu sagen, dann, ja, pass auf, hier, jetzt machen wir beide eine Ehe, hier habe ich den Vertrag und da steht, das und das und das und das und das und das, brauche ich und das war's. Machen wir natürlich nicht, schriftlich. Aber sehr oft von unserer inneren Haltung her. Sanftmütig zu sein heißt eben danach zu fragen, was braucht es von meiner Seite, dass es dir in meiner Gegenwart gefällt? Dass ich dir gut tue? Eine spannende Frage. Also wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wird man eben schnell entdecken, naja, das ist schon etwas, was die Welt auch verändern könnte, wenn man so miteinander gestaltet. Und das ist eben so dieser zweite Punkt. Und das ist das, was Sanftmut dann auch meint, dass im Reich Gottes man das Miteinander sucht und dass man, natürlich ist Miteinander immer eine Herausforderung, aber dass man sich miteinander verträgt, also im Sinne einer trage des anderen Last. Wir sind haarscharf als Gemeinde dran. Also bei uns ist ja auch sehr oft, dass es ums Tragen geht, aber dann geht es ums Nachtragen. Du hast doch letzte Woche. Erinnerst du dich noch? Ne? Vor 2 Jahren. Hast du vergessen? Ich nicht. Und dann diese Geschichten. Einander zu vertragen funktioniert nur, wenn man dem anderen nicht dieses und jenes nachträgt. Und sagt, ich weiß doch, wie du bist und du hast doch und, und. Das ist der zweite Punkt. Nach der Demut, im Sanftmut und dann kommt im Langmut und das ist eben das Thema Geduld. Warum ist das wichtig, dann langmütig zu sein? Der Geist Gottes beseelt dann den Menschen und das ist das, was wir in der Bibel auch immer wieder lesen oder in der Geschichte der Kirche auch immer wieder wahrnehmen können. Der Geist Gottes beseelt Menschen zu ganz merkwürdigen Verhalten. Langmut nennt der Apostel Paulus das. Unser Jesus hat das auf eine Weise beschrieben, dass er sagt, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen. Das war schon eine sehr euphemistische Formulierung, denn das war das Recht des römischen Soldaten an die Untergebenen zu sagen, pass auf, du schleppst jetzt eine Meile meine Rüstung und dann bist du wieder ein freier Mann. Und Jesus sagt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, und das ist das, was Langmut dann auch meint, dann nehme die Last auf dich und geh noch eine Meile mit. Das ist das, was wir im Reich Gottes tun. Dass wir eben nicht sagen, jetzt reicht, sondern noch eine Meile gehen. Und der halb vom Geist Beseelte sagt dann nach der zweiten Meile, okay, jetzt reicht's aber. Der vom Geist Gottes durch und durch Beseelte, der geht dann auch die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste und die siebte und die, wie viele Meilen es eben sein müssen. Das ist das, was Langmut meint eben. Und in den neueren Übersetzungen, habe ich ja gesagt, wird es mit Geduld dann übersetzt. Dann diese Kraft zu haben, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt noch mal eine Meile mit dir mit. Und dann ist es wieder schief gegangen, aber dann gehe ich noch mal eine Meile mit dir mit. Und es funktioniert eben, und noch eine Meile und noch eine Meile. Wir alle wissen doch in unserem Leben dann, das wissen wir auch in der Entwicklungspsychologie, dass die Entwicklung eines Menschen am Ende auch davon abhängt, dass die Eltern oder die Familie eine Meile und noch eine Meile und noch eine Meile mitgeht. Wenn wir das so leben würden, dass wir sagen, okay, eine Meile reicht und dann ist gut, dann werden wir nicht gesunde Erwachsene. Dann werden wir nicht auf eine gesunde Weise groß. Und das sind diese drei Punkte, wie dann eben das Leben im Reich Gottes bestimmt sein kann. Demut, Sanftmut und Langmut. Ja, wir merken sehr schnell, dass wir damit auch an Grenzen kommen. Und die Frage ist, warum sollen wir das eigentlich machen? Warum sollen wir so eigentlich leben? Weil wir von einem anderen Geist beseelt sind, würde Paulus sagen. Und er hat den Korinthern ja auch geschrieben, ist, da wo der Geist Gottes ist, da ist die Freiheit. Also wo der Geist Gottes ist, da ist die Freiheit. Und Menschen, die von dieser Freiheit, von diesem Geist beseelt sind, die fangen eben an, das in ihrem Leben zu leben und umzusetzen oder zumindest danach eben zu streben und auf diesem Weg weiterzukommen. Warum ist das so wichtig? Der große Philosoph Georg Hegel hat das ja beschrieben in seiner Phänomenologie des Geistes, was sehr, sehr wichtig und wesentlich ist und wo wir dann auch bis zum heutigen Tage etwas von lernen können. Und Hegel hat sich ja auch zumindest zu Beginn als Theologe verstanden, hat immer an der versucht, die Dreieinigkeit zu verstehen und sie zu erklären, also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und hat ja dann auf seine Weise versucht zu beschreiben, warum das wichtig ist, das, was wir jetzt hier an Pfingsten feiern. Warum das wichtig ist, was zum Beispiel eben der Paulus im Epheserbrief schreibt, eben von Demut und Sanftmut und Langmut. Warum das wichtig ist. Und der erste Satz, der da wesentlich ist, ist, das Wahre, sagt er, ist das Ganze. Das Wahre ist das Ganze. Das muss man erstmal im Blick haben auf unterschiedlichen Ebenen. Und da können wir als Christen oder können wir mit dem christlichen Bekenntnis dann auch gleich mitgehen. Das Wahre ist eben wirklich in dem Ganzen zu finden und nicht eben nur beim Daniel oder nur beim Rainer oder nur bei, sondern das Wahre entwickelt und empfängt man immer im Ganzen. Und das ist etwas, wovon er eben, also Hegel eben sehr, sehr beseelt war und was ihn eben bestimmt hat. Und er hat ja danach, und dadurch bin ich jetzt wieder auf Hegel gekommen, unterschiedliche Leute sehr geprägt, zum Beispiel Marx, zum Beispiel Sören Kierkegaard, Martin Buber. Die waren alle sehr von Hegel dann auch geprägt. Und sie alle haben miteinander auch diese Grundrichtung. Also das Erste ist eben, das Wahre ist das Ganze. Und dann ist nicht eine Formulierung, die Hegel so dann gefunden hat, sondern er hat eigentlich den Grundgedanken dafür gefunden, Fichte hat das hinterher so dann verbalisiert, kommt es ja zu dieser Dialektik zwischen These, Antithese und Synthese. Das ist so dieses hegelische Prinzip, also ohne dass er diese Begriffe benutzt hat. Also These, Antithese und Synthese. Was meint das? Was das meint ist, dass der Mensch eine These aufstellt, egal in welchem Bereich. Und zu dieser These gibt es dann immer ein, so könnte man das auch nennen, ein Antispruch oder ein Antithese oder Widerspruch. Und das, was wir heute erleben, ist ja genau auch das. Der eine sagt, Corona ist so und der andere sagt, Corona ist so. Das ist genau das, These, Antithese. Und dann ist eben bei, und das ist dieses hegelische Prinzip auch der Werdung, dass nach These, Antithese die Synthese kommt. Also man findet das Gemeinsame in der These und der Antithese und dann wird die Synthese wieder zur These und dann kommt wieder die Antithese und dann wieder die Synthese. Und dadurch, sagt Hegel, entwickeln wir uns immer weiter. Er hat das ja auch dann anhand der Geschichte so versucht zu beschreiben. Wir entwickeln uns immer weiter, bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo nach der Synthese keine These mehr kommt. Das könnte man dann als Himmel beschreiben oder wie auch immer. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, der Mann hatte wenige soziale Kontakte und dann kommt man eben. Warum ist das wichtig? Ich will euch sagen, warum das wichtig ist. Weil in diesem Gedanken, also so wie Hegel es beschrieben hat, bildet sich eben das ab, was wir auch in der Lesung gehört haben. Wir haben das ja wahrgenommen, stand an vielen Baptistengemeinden früher über den Eingang, eben ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also es fängt an eben, ein Leib, ein Geist, wie auch berufen sei, zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was der Apostel Paulus dann den Ephesern hier schreibt. Und was er eben sagt, ist, das, was am Ende eben wahr ist, ist das Ganze, ist das Eine, ist das, was das Unterschiedliche zusammenhält. Und das ist das, was der Geist Gottes will und was der Geist Gottes kann, dieses Unterschiedliche zusammenhalten. Aber wie geschieht das? Und in der Vorbereitung der Predigt dachte ich, das ist ein wunderbares Bild eben dafür, wie das geschehen kann. Eben nicht. Und das ist das, was wir gerade erleben in unserem Land, in dieser Welt, dass wir sagen, es gibt These und Antithese und dann hetzen wir beide aufeinander. Das ist ja das, was passiert. In diesem Ukraine-Konflikt auch. These, Antithese und dann hetzt man beide aufeinander. Und was kommt dabei raus? Frieden? Auf keinen Fall. Dann geht es eben so, dass eben die eine Seite mit der These und die andere Seite mit der Antithese versuchen aufzurüsten. Erstmal verbal und jetzt müssen wir auch das in Wirklichkeit machen. Und im Endeffekt versucht nur der eine, den anderen davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat mit dem, was er sieht, mit seiner These oder mit seiner Antithese. Und das führt eben dazu, dass wir immer verhärteter miteinander umgehen und dann sagen, mit dem kannst du sowieso nicht mehr reden, weil der ist vollkommen verstockt und blöd und was weiß ich alles. Das ist das, was wir in den letzten Jahren mehr und mehr erleben, dass so das Miteinander gestaltet wird. Und das Evangelium und auch Hegel würden uns zurufen, hier, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Wer von euch ist denn der, der sich hinstellen kann und sagen kann, das, was ich denke, das ist wahr, also im Sinne, das umfasst das Ganze. Wer, der stehe auf und lass uns an seiner Weisheit teilhaben? Niemand. Hegel hat entdeckt, und das ist eben das, was Paulus auch schon wusste, dass sich da die Wahrheit, also das Eine, dort entdecken lässt, wo wir These und Antithese miteinander ins Gespräch bringen und dann auf einmal in dieser Synthese etwas herausbekommen, wo wir sagen, ah, da steckt ja von dir etwas und da steckt ja von mir etwas drin. Wisst ihr, das wäre am Ende die Lösung für den Ukraine-Konflikt. Was wir gerade da erleben, also jetzt auch nochmal hinter dem Ukraine-Konflikt, ist eine unterschiedliche oder verschiedene Vorstellung von dem, was Freiheit ist. Wir im Westen definieren Freiheit immer als Freiheit des Individuums, also als Freiheit des Ichs. Und der, ich sag mal jetzt der Osten, also Russland und dann China und so, da wird Freiheit eben anders definiert. Nicht über das Individuum, sondern über die Gemeinschaft, über das Wir. Und jetzt kann man sich darüber streiten, was denn richtig ist. Wir sagen natürlich und auch zu Recht, das, was in China dann auch passiert, auch gerade passiert, das ist doch auch krank, weil der Einzelne da auf der Strecke bleibt. Und andersrum würden die Chinesen dann vielleicht sagen, ja, aber das, was bei euch passiert, ist doch auch nicht ganz gesund, dass es immer nur um den Einzelnen geht und dann viele auf der Strecke bleiben, die es eben nicht schaffen, als Individuum so voranzukommen, dass sie sagen können, hier stehe ich und so ist gut. Es ist doch die Wahrheit nicht in dem, dass Freiheit des Einzelnen ist oder Freiheit der Gemeinschaft ist. Eine Freiheit des Wirs, die das Ich nicht befreien kann, ist eine schlechte Freiheit. Ist eine Freiheit, die krank macht. und eine Freiheit des Ichs, die nicht mehr ein Wir schaffen kann. Das ist auch etwas, was krank macht. Ich war gestern wieder begeistert auf dem Konzert von Rammstein. Das sind kluge Jungs. Ein T-Shirt war immer ich, du, ihr, wir. Ja, das ist es. Darum geht's. Nicht das eine oder das andere, die These oder die Antithese, sondern in dem Gemeinsamen das zu leben, was durch den Geist Gottes in die Welt hineingekommen ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist. Das ist das, worum es am Ende dann auch geht. Die Erfahrung ist, und das war ja, stand ja auch am Anfang so, Leben im Geist nicht gleich, aber eins, dass genau in dieser Entdeckung, dass der andere das Fehlende für mich ist, um ganz in der Wahrheit anzukommen. Das ist das, was der Geist Gottes schaffen kann. Und es ist wahr, was wir am Anfang ja von diesem prophetischen Wort gehört haben, nicht durch Herr oder Kraft. Und das versuchen wir immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen. Nicht durch Herr oder Kraft. Nicht dadurch, dass der eine eben sagt und aufrüstet und sagen kann am Ende, wir haben Recht und ihr habt Unrecht. Nicht durch Herr oder Kraft. Was kommt am Ende dabei raus? Dabei kommen am Ende die Gewinner und die Verlierer dabei raus. Und die Alten, Campen so im Mittelalter, wussten genau, wenn du in so einer Situation bist, dann bringst du am besten gleich die ganze Familie von dem Unterlegenen mit um. Weil wenn du das nicht machst, dann kommen die irgendwann und rächen sich. Und dann sind die auf einmal die Gewinner und du bist der Verlierer. Ist das das, was wir wollen? Nicht durch Herr oder Kraft soll es gelingen, sondern durch meinen Geist. Und das ist das, was wir heute miteinander feiern, dass dieser Geist ausgegossen wurde über alles Fleisch, über unsere Wirklichkeit. Und so wie der Apostel Paulus das eben beschrieben hat. Und das kann man sich ja nur dann auch auf der Zunge zergehen lassen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Was heißt das? Das heißt, wo wir da stehen bleiben und ich sage, das ist meine These, das ist deine Antithese und jetzt gibt es Krach und du fliegst raus, ich am Ende Wirklichkeit Gottes verbanne. Und da bewahre uns der Geist Gottes vor. Amen.